Ja, wir sind ja eben von Celle hierher gefahren und haben in der Mitte zwischen Lüneburg und Lauenburg Pause gemacht. Unterwegs ein bisschen gegessen und da auch noch was gegessen. Man muss ja doch mal Kaffee haben, wenn man morgens so früh aufsteht, um wach zu bleiben. Und das war hochinteressant, wo wir standen. Das war ein Parkplatz links von der Straße in der freien Landschaft, wo diese landwirtschaftliche Ausbildungszentrale da ist. Wie heißt der Ort? Ichem, ja. Und wir standen da, da war so ein Silberreiher auf der Wiese, aber noch viel faszinierender, als ich aus dem Auto, mein erster Blick aus dem Auto, aus der Fahrertür, links einen Haufen Laub hingeschmissen, Asphaltrand zertreten und dahinter Blumen, ein Blumenmeer, gelbe Blumen. Und wenn ich vorne rausgeguckt habe, da war der Asphalt, war ja soweit gut, neben dem Asphalt ausgefahren, tot, da wuchs nichts, LKW-Spur, PKW-Spur, jemand hat eine Flasche hingedonnert, Müll war da hingeschmissen worden und genau daneben im Gras ein Blumenmeer, gelbe Blumen, bekloppt, irre, irre. Kein Mensch würde das machen. Da braucht nur ein LKW mal 50 Zentimeter weiterfahren, dann sind die platt. Irre. Verrückt. Macht keiner. Aber der lebendige Gott lässt Blumen wachsen. Nimmt der LKW Spur, die alles platt gemacht hat. Nimmt Asphalt. Und mein Gedanke war so, damit will ich keine Spitzen in irgendeine Richtung verteilen, aber wir Menschen pflanzen Blumen, geschützt. Und möglichst dahin, wo schon Blumen sind. Wir würden doch niemals auf die Idee kommen, Pflanzen kaufen und dahin pflanzen, oder? Ist doch unnütz ausgegebenes Geld. Oder? Aber ich habe mir gedacht, wenn wir da gestanden hätten und die Blumen hätten nicht geblüht, ich hätte nur die Hälfte Freude gehabt. Denn die halbe Landschaft sah ziemlich kahl. Also die Landschaft sah ziemlich kahl aus. Die Felder sind ja ziemlich Monokulturen. Da ist ja nicht viel Bunt mehr dabei. Irre. Irre. Ja, grün ja. Aber nicht bunt. Nicht hell. Leuchtend. Blumen. Wie schön. Da habe ich gedacht, kleine Gemeinden. Irre. Ist doch irre, kleine Gemeinden. Wozu? Klein bisschen noch und die sind platt, oder? Fehlt nicht mehr viel, dann sind sie platt. Oder werden platt gemacht. Aber der lebendige Gott will Gemeinden haben, flächendeckend, übers Land verteilt. Kleine, große, was auch immer. Warum? Damit Menschen das sehen, das Licht. Und etwas erkennen, dass es doch Freude gibt in der Monokulturlandschaft, die so einheitlich ist, die auch zu bestimmten Zeiten mal blüht. Ich weiß, ich will das ja nicht schlecht reden und trotzdem sieht es ziemlich, naja, dröge aus. Wie schön diese Blumen. Na gut, so viel dazu. 1. Korinther 1, Vers 18 bis 21. Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden. Uns aber, die wir selig werden, ist es Gottes Kraft. Denn es steht geschrieben, ich will zunichte machen die Weisheit der Weisen und den Verstand der Verständigen will ich verwerfen. Wo sind die Klugen, wo sind die Schriftgelehrten, wo sind die Weisen dieser Welt? Hat nicht Gott die Weisheit der Welt zur Torheit gemacht? Denn weil die Welt durch ihre Weisheit Gott in seiner Weisheit nicht erkannte, gefiel es Gott wohl, durch die Torheit der Predigt selig zu machen, die da glauben. Ich möchte noch mal beten. Herr Jesus, danke für dein Wort. Öffne du uns die Augen und das Herz für dein Wort und für das, was du in unserem Leben getan hast und auch tust. Dafür, dass du hier bist. Und dass da, wo du bist, Leben und Hoffnung kommt. Herr, weil du weiser bist, als diese Welt ist Und weil das, was du machst, gut ist und wirklich Leben ist, Wahrheit ist, segne du uns, Herr, dass wir ermutigt und auch gestärkt sind und weitergehen können in dieser Gewissheit, wir gehören dir und du bist in unserem Leben. Und du machst auch unser Leben blühend, Herr, damit Menschen das sehen können und dich finden. Amen. Es ist vollbracht. Johannes 19, Vers 28 bis 30. Danach, als Jesus wusste, dass schon alles vollbracht war, spricht er, damit die Schrift erfüllt würde: Mich dürstet. Da stand ein Gefäß voll Essig. Sie aber füllten einen Schwamm mit Essig und legten ihn um einen Ysop und hielten ihm den an den Mund. Da Jesus den Essig genommen hatte, sprach er: Es ist vollbracht. Und neigte das Haupt und verschied. Und Matthäus 27, Vers 51 bis 54. Und siehe, der Vorhang im Tempel zerriss in zwei Stücke von oben an bis unten aus. Und die Erde erbebte und die Felsen zerrissen. Und die Gräber taten sich auf und viele Leiber der entschlafenen Heiligen standen auf und gingen aus den Gräbern nach seiner Auferstehung und kamen in die heilige Stadt und erschienen vielen. Als aber der Hauptmann und die mit ihm Jesus bewachten das Erdbeben sahen und was geschah, erschraken sie sehr und sprachen: Wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen. Als du einmal gesagt hast, wir sind vollzählig, habe ich gedacht, ja, stimmt, mit der weltweiten Gemeinde. Aber noch nicht ganz, es fehlen ja noch welche. Das sind wir sind ja viele. Ja, es ist, also wenn ich über das nachdenke, was Karfreitag passiert ist, was Jesus getan hat, mir fehlen die Worte, man möchte es beschreiben, es ist das Ereignis der Welt. Ohne ihn hätte es keine weitere Geschichte der Menschheit gegeben oder würde es geben. Würde es nicht geben. Ohne ihn wäre die Menschheit verloren. Gott könnte sie in eine Tonne kloppen, uns alle. Ich habe nur gedacht, es ist irre, was passiert ist. Jesus, durch ihn ist alles Sichtbare und Unsichtbare geschaffen. Die Sterne loben ihn. Das Universum. Ich hörte gerade einen Vortrag von Roger Levy über das Universum. 100 Milliarden oder 2 Millionen Milliarden Sonnen pro Galaxie. Und die Galaxien sind auch wieder angesammelt in Galaxienhaufen. Und das Ganze hat Struktur und ist wunderschön, wenn man diese Aufnahmen sieht. Und das soll 13,5 Milliarden Lichtjahre weit sein, das Universum. Man kann sich's nicht vorstellen. Und das hat Jesus Christus geschaffen. In ihm hat Gott das Sichtbare und Unsichtbare geschaffen. Das müssen wir einfach mal zur Kenntnis nehmen. Auch die gesamte Engelwelt, die Erde, uns Menschen, es ist alles durch ihn geschaffen. Also das übersteigt so ein bisschen das Begreifen. Er wird Mensch, um uns auf Augenhöhe zu begegnen. Er, der Schöpfer, kommt und kein roter Teppich wird ausgerollt. Als Baby will man ihn umbringen. 30 Jahre lebt er als junger Mann, als Mann, als Zimmermann, als Jude, unerkannt in seinem Volk, geht jedes Jahr zu den Festen, zuerst mit den Eltern ab 12. Lebensjahr, nach Jerusalem, um sie zu feiern, um Gott zu loben, in das Haus seines Vaters. Und mit 30 tritt er dann auf, von vielen geliebt und gesucht und von den religiösen und politischen Machthabern gehasst bis aufs Blut. Und er stirbt einsam, verkannt in seinem Volk, von allen Menschen und von Gott verlassen, angeklagt, als schuldig verurteilt obwohl man ihm keine Schuld nachweisen konnte. Es war Neid, das hat Pilatus gewusst. Verrücktes Verfahren. Verspottet, verlacht und seine letzten Worte, es ist vollbracht. Auftrag erfolgreich abgeschlossen. Es ist geschafft. Es ist mir gelungen. Das sind seine letzten Worte. Kein Trauerspiel, keine Tragödie, kein trauriger Abschluss, wo noch alle nur noch weinen können, sondern die letzten Worte sind, es ist vollbracht. Geschafft. Wie geht's dir, wenn du eine Arbeit richtig gut geschafft hast? Irre ist das, oder? Ist doch verrückt. Menschlich das Desaster und im Tempel zerreißt der Vorhang. Hinter diesem Vorhang durfte einmal im Jahr der Hohepriester. Und man hat diesem Hohepriester ein Seil an den Fuß ran gemacht, dass, falls der Tod umfällt in der Gegenwart des Heiligen Gottes, keiner da rein muss. Man wollte Gott nicht zu nahe kommen. Das geht ja gar nicht. Um ihn rausziehen zu können, muss wohl passiert sein. Ich weiß es nicht. So einen Respekt hatte man. Und dieser Vorhang zerreißt, Gott selbst zerreißt ihn. Der Weg ist frei. Im Herbst 2016 hat mich unser damaliger Distriktleiter gefragt, ob ich bereit wäre, auf dem Distriktcamp 2 Jahre später zu predigen. Und ich verstand so, 200-300 Royal Ranger sind das, überschaubar. Ja, okay, würde ich machen, ist schon eine Herausforderung. Und dann im Frühjahr 17 hat er mich nochmal angesprochen und ich sollte auch bei ihm auf dem Ausbildungscamp als Camppastor fungieren. Und er meinte, ja, Distriktcamp, 1300 Leute sind wir, Royal Ranger und Leiter. Ich habe einen Riesenschreck gekriegt. Das ist eine Schuhnummer, die ist ein bisschen groß, dachte ich. Und aber Jesus zu verkündigen, das ist es doch wert. Und ich habe gebetet wie ein Weltmeister, wie noch nie, mich gut vorbereitet, rechtzeitig. Das schüttelt man ja nicht aus dem Ärmel. Und ich erlebte gedanklich einen extrem starken Kampf. Ich hatte den Eindruck, da gibt's Leute, denen gefällt vielleicht diese Entscheidung nicht, dass ich das machen soll. Vielleicht sind sie auch neidisch, ich weiß nicht was. Also verschiedenste Dinge flogen mich an. Und dann auch gedanklich, oh, 1300 hier, versteht ihr, Stolz, das habe ich nicht empfunden, aber das wollte angreifen. Und ich merkte, ich musste sehr kämpfen, um fokussiert zu bleiben auf das Eigentliche, nämlich den Kindern und den Leitern Jesus zu verkündigen. Und das war mein Wunsch. Das wollte ich. Das wollte ich, dass mir das gelingt. Und ich habe Gott gebeten und so weiter und so weiter. Es war ein unglaublicher Druck. Und auf dem Camp selbst, in der Vorbereitung noch, da sind 2-3 Tage Vorbereitung, derjenige, das war ein Hamburger Rangerleiter, der für die Abendveranstaltung verantwortlich war, der sagte mir dann noch, in kleiner Runde standen wir da auf dem Platz, Andreas, auf dich kommt's an. Die Predigt, das ist es. Ganze Camp. Ungeheurer Druck. Und ich wusste, dass es darauf ankommt. Ich habe ja auch Camps erlebt, wo das nicht gut war. Das ist dann bitter. Und ich wollte mich ja nicht produzieren oder hier der Coole, das wollte ich nicht. Aber ich wollte auch, dass es gelingt und dass es rüberkommt. Es war ein ungeheurer Druck. Mir war auch klar, dass es auf die Predigt hier ankommt. Und ich habe in dieser Situation, fing ich an zu ahnen, welch ein Druck auf Jesus Christus lag. Darum geht es jetzt. Welch ein Druck auf Jesus Christus lag. Nur er war in der Lage, die gesamte Menschheit durch seinen stellvertretenden Tod frei zu kaufen. Ohne ihn wäre die Weltgeschichte nicht weitergegangen. Ohne ihn hätte das gesamte AT, das Alte Testament, keinen Sinn. Man kann es in Papierschredder tun. Das wissen wir. Die Tieropfer haben ja nicht gereicht. Das war ja nur eine Vorschattung. Ohne ihn wäre die gesamte Geschichte vorher umsonst gewesen. Ich meine, das sind nicht nur theologische Spitzfindigkeiten, die sich ein paar People da oben überlegen. Das ist die Realität. Und ohne ihn wäre das Projekt Erde und Mensch gestorben. Gott hätte es in die Tonne klopfen können. Das ist wie wenn du ein Haus anfängst zu bauen und an irgendeinem Punkt stürzt zusammen und der Abfallhaufen bleibt übrig. In der Offenbarung 5 lesen wir, da ist das Lamm Gottes beschrieben. Was passiert da? Johannes sieht Gott auf dem Thron und ein Buch mit 7 Siegeln in Gottes Hand. Und er sieht, es gibt keinen, der es öffnen kann. Nicht mal der lebendige Gott kann das Buch öffnen. Kein Engel, kein Mensch. Und Johannes fängt an zu weinen. Das können wir uns ja gar nicht so vorstellen. Was ist denn das Buch mit den 7 Siegeln? Ob die Erklärung richtig ist, weiß ich nicht. Für mich ist das Buch mit den 7 Siegeln die Geschichte der Menschheit. Vergangenheit und Zukunft. Sinn, Bedeutung. Das ist wie eine Regieanweisung, wie eine Geschichte, die einen Abschluss hat. Und wenn man das nicht öffnen kann, bedeutet das Schluss. Das ist ja genauso, als wenn ich jetzt hier direkt rauslaufen würde und sagen, tschüss Leute, das war's jetzt. Gottesdienst vorbei, ich gehe. Fertig. Genauso ist das. Aber mir ist klar, oder wir wissen, der lebendige Gott fängt niemals ein Projekt an, das er einstampfen müsste. Niemals. Ich könnte jetzt jeden von uns mit Namen nennen, wenn jeder von uns so ein Projekt Gottes ist. Gott hat für jeden von uns einen Plan mit einem guten Abschluss. Und das beendet er nicht. Er bringt es zum Ziel, er bringt es auch zum Abschluss. Und nicht nur uns persönlich, auch Gemeinde. Für Gemeinde gilt dasselbe. Ich habe mir so überlegt, was da passiert ist mit Jesus, dass welch ein Erfolgsdruck auf ihm lag. Stellt euch vor, auf der ganzen Welt ist es dunkel und kalt. Und es gibt keine Wärme- und Lichtquelle. Und es ist Fakt, es dauert nicht mehr lange, dann wird die gesamte Menschheit erfrieren. Das ist durchaus realistisch. Man braucht die Erde nur ein bisschen weiter platzieren von der Sonne, dann würde das passieren. Und jetzt stellt euch vor, es gibt nur eine Möglichkeit, da muss einer kommen und es gibt nur ein Streichholz auf der Erde und mit diesem Streichholz muss er ein Feuer anzünden und wenn ihm das gelingt, dieses Feuer anzuzünden, dann entsteht ein Flächenbrand, der die gesamte Menschheit rettet, Licht und Wärme bringt. Das Problem ist aber, derjenige, der das tut, der dieses Feuer entzünden will, der weiß ganz genau, dass diejenigen, denen er das Feuer und Wärme bringen will, ihn heftigst bekämpfen dabei, dieses Feuer anzuzünden. Das ist die Situation, in der Jesus gestanden hat. Man wollte ihn auslöschen. Als Baby. Das ist so gewaltig. Und später auch. Was hat Satan versucht? Und die Menschen, ihn zu Fall zu bringen. Wenn Satan nur geschafft hätte, eine kleine Sünde, eine kleine Gedankensünde, einmal klauen, einmal vorbei gewesen. Er wäre schuldig geworden. Es wäre nicht mehr gegangen. Er musste Mensch werden. Er musste wie wir werden. Er musste sündlos leben. 33 Jahre. Ich schaff's nicht einen Tag. Schon eine Stunde, mal aufpassen. Ist das alles so sauber und klar? Gedanken, Kopf, Gefühle und ich krieg's nicht hin. Und er musste das. Er musste das. Und er hat's geschafft. Und er ruft am Kreuz aus, es ist vollbracht. Das Wissen, ich weiß gar nicht, wie der Teufel gefühlt haben muss. Er hatte verloren. Vorbei war's. Alle Attacken, alle Angriffe, sie waren nicht gelungen. Jesus sagt von sich, der Menschensohn ist nicht gekommen, sich dienen zu lassen, sondern dass er diene und gebe sein Leben als Lösegeld für viele. Gott sagte, Adam und Eva, wenn ihr übertretet, wenn ihr von dem einen Baum esst, müsst ihr sterben. Dann sind wir getrennte Leute, dann seid ihr für mich gestorben, dann ist die Beziehung beendet und Schluss ist. Und sie mussten aus dem Paradies und die Tür wurde zugeschlossen. Schuld kann nicht einfach vergeben werden. Ich hörte das in einer Predigt. Gott kann nicht einfach sagen, ich vergebe dir. Das kann er nicht. Karin guckt. Das kann er nicht. Gott kann nicht in einem Atemzug sagen, wenn du sündigst, dann sind wir getrennte Leute und im nächsten Atemzug, ich vergebe dir, ist nicht so schlimm, ist Kavaliersdelikt. Nein, dann würde sich Gott widersprechen und wäre ein Lügner. Schuld muss gesühnt werden, oder? Stell dir vor, du baust ein Haus, nimmst Schulden auf und die Bank sagt, alles in Ordnung, brauchst nicht zurückzahlen. Gibt's das? Schon mal gehört? Ich habe es noch nie gehört. Ich wüsste nicht. Es gibt sowas wie Schuldenschnitt bei uns im Land. Bei uns im Land gibt's das. Aber Schuld muss bezahlt werden. Und wenn man selber nicht kann, dann muss zumindest jemand kommen, der die Schulden übernimmt. Also wenn ich jetzt nicht mehr zahlen kann, dann kann Guido für mich eintreten und kann für mich bezahlen. Lieber nicht. Deshalb musste Jesus kommen, schuldlos sein, um mit seinem Tod unsere Schuld zu tragen. Und deshalb kann Gott vergeben. Deswegen sage ich, Gott kann vergeben, aber nur auf Grundlage dessen, was Jesus am Kreuz getan hat. Er hat uns frei gekauft. Wenn ich bei der Bank Schulden habe und ein anderer kauft mich frei, ja, dann bin ich frei. Vorher nicht. Die Bank will haben. Gibt's kein Vertun. Und das Ergebnis, wir haben es ja gehört in Jesaja 53, weil seine Seele sich abgemüht hat, wird er das Licht schauen und die Fülle haben. Durch seine Erkenntnis wird er, mein Knecht, der Gerechte, den vielen Gerechtigkeit schaffen, denn er trägt ihre Sünden. Es ist eine unzählbare Schar vor dem Thron Gottes eines Tages. Da sind wir nicht 9 Leute, das sind viele und da wird man das vergessen. Dann wird man alles, alle Last und Leid und alles, was wir getragen haben, wird man vergessen im Angesicht Jesu. Als wir soeben im Lobpreis waren, sah ich das so eine Szene vor Augen bei Jesus stehen und habe gedacht, ah, hätte ich mich doch mehr eingesetzt, nicht weniger. Wie viele wollen aufgeben? Wie viele möchten aufgeben? Wie viel möchte man selbst manchmal aufgeben? Keine Lust mehr, es reicht. Oder Gemeinden, es geht nicht mehr. Schluss, fertig. Nein. Auf dem Distriktcamp, was ich beschrieben hatte, 2018, habe ich erlebt, wie viel den abendlichen Aufrufen folgten. Ich weiß noch, der Bundeswart war da und der Bundesleiter und der Dorni, so heißt er, meinte dann zu mir, Andreas, was machst du, wenn das halbe Camp sich heute Abend bekehren will? Das war vor der ersten Predigt noch. Auf der Hinfahrt zum Camp hätte ich am liebsten alles hingeschmissen. Gefühlt. Könnt ihr euch vorstellen? So groß war der Druck. Vor dem Kreuz ruft Jesus aus, Vater, wenn es möglich ist. Nein, doch nicht. Es hat sich gelohnt, den Druck auszuhalten, aber es war immens. Das halbe Camp folgte dem Aufruf am Abend. 700 Kinder, Jugendliche, ihr Leben Jesus anvertrauen. Und das ging Abend für Abend so. Viel Gebet, viel Gespräch. Es war gewaltig. Aber zuerst der Druck. Es hat sich gelohnt. Und die Frucht, und es geht ja hier um Jesus, seine Frucht ist die unzählbare Schar der Jünger, Jesu. Was bedeutet Karfreitag für uns? Und das ist der Gedanke, der mich beschäftigt hat. Unsere Schuld und die Schuld der gesamten Menschheit hat Jesus am Kreuz getragen und gesühnt. 2. Korinther 5. Gott hat auf ihn alles gelegt und durch ihn die gesamte Welt versöhnt. Die gesamte Welt. Aber das ist das eine. Ich habe beim Nachdenken stand und steht mir immer wieder eins vor Augen. Karfreitag hat auch für uns eine praktische und direkte Bedeutung. Paulus sagt in Galater 2, Vers 19, dass er mit Christus gekreuzigt ist. Auch wir gehen durch ein Karfreitag in unserem Leben. Vor der Krone kommt das Kreuz. Das habe ich auf dem Camp erlebt und das erlebe ich immer wieder. Erster Kampf, dann der Sieg. Wir möchten ja gerne heute Sieg haben, wird viel von Sieg erzählt. Aber ohne Kampf gibt es keinen Sieg. Einen billigen Sieg gibt es nicht. Schnäppchen. In 1. Petrus 4, Vers 1 bis 5 heißt es, weil nun Christus im Fleisch gelitten hat, so wappnet euch auch mit demselben Sinn. Denn wer im Fleisch gelitten hat, der hat Ruhe vor der Sünde. Dass er hinfort die noch übrige Zeit im Fleisch nicht den Begierden der Menschen, sondern dem Willen Gottes lebe. Denn es ist genug, dass ihr die vergangene Zeit zugebracht habt nach heidnischen Willen, als ihr ein Leben führtet in Ausschweifung, Begierde, Trunkenheit, Fresserei, Sauferei und gräulichem Götzendienst. Das befremdet sie, dass ihr euch nicht mehr mit ihnen stürzt in denselben Strom wüsten Treibens und sie lästern. Bei WhatsApp gibt's ja den Status, ihr kennt das. Da posten Leute immer wieder so Infos rein. Und gestern habe ich mir, ich gucke da eigentlich jeden Tag mal rein, was da so jeder so postet. Es ist eine bestimmte Personengruppe. Und gestern hatte eine Person, die immer ganz kecke Sprüche drauf hat, das richtig übel gemacht. Da stand dann zum Beispiel, es waren mehrere Bilder in Reihe und in dem einen Bild stand, lieber Heidenspaß als Höllenschmerzen. Und Heidenspaß war dann ein entsprechendes Bild da oben und die Höllenschmerzen, Höllenqualen, das war Jesus am Kreuz. Und ein anderes Bild war, zwei Männer krabbeln da so einen Weg hoch am Bergeshang und dann steht da, bis 3.48 Uhr morgens gottlos besoffen. Und dann die Kommentare von denen, die den Status sehen, mit einem Smiley. Ja, das kenne ich auch. Das gefällt. Und interessant fand ich, dass diese Person das gerade vor Karfreitag alles so gepostet hat. So viele gottlose Dinge. Das war wie aufgestachelt, wie aufgezogen und negativ. Und da habe ich gedacht, ja, es gibt immer noch einen Unterschied zwischen Christsein und Gemeinde und Welt. Heute wollen wir viel angleichen. Wir wollen ja auch anerkannt sein. Wir wollen relevant sein. Und wir sind doch gar nicht so schlimm. Und als Christen sind wir auch noch normal. Aber da gibt es einen Unterschied. Ich erinnere mich, die Saufereien früher waren ja ganz nett. War nicht schlimm. Hat man eher drüber gelacht. Heute nicht. Man empfindet das nicht als schön, oder? Das ist das blöde Witze, dreckige Witze. Ich kann den nicht hören. Und dieser Spott gegen Jesus, das ist so wie die Welt damals Jesus gehasst hat, tut sie das auch heute noch. Jesus ist das Reizwort in unserer Gesellschaft. Von Gott kannst du reden, aber Jesus, da scheiden sich die Geister. Und den Hass, den lässt man an seiner Gemeinde aus. Guck, die weltweite Verfolgung, die wird immer mehr. Und die wird wahrscheinlich auch nach Europa kommen. Und wir leben in der Zeit eines letzten und größten Aufstandes gegen den lebendigen Gott. Und Jesus beschreibt ja auch in dieser Aufzählung, was vor seiner Wiederkunft passiert, diese weltweite Verfolgung, die ja noch kommt. Und in der Entwicklung sind wir heute. Was hat das Kreuz mit uns zu tun und Karfreitag? Ich sag's nochmal, es ist doch irre, was Karfreitag passiert ist. Da stirbt einer, verlacht, verspottet. Endlich sind sie ihn losgeworden und ruft aus, die letzten Worte, es ist vollbracht. Ich hab's geschafft. Auftrag vollendet. Es ist doch irre, dass die Gemeinde das Salz und Licht der Welt sein soll, oder? Der ganze Kindesmissbrauch, Machtmissbrauch, fast 1 Million Kirchenaustritte, ist doch nicht mehr relevant. Ja, es gibt ein paar Gemeinden, da scheint was abzugehen, aber schau doch an, würde manche sagen, wie wenig ihr seid, ihr als Gemeinde in Lauenburg, Salz und Licht der Welt hier? Schlechter Witz. Irre. Hast du als einzelner Christ das Gefühl, dass dein Leben Bedeutung hat, dass du zu dieser Gruppe Licht der Welt gehörst? Ja und nein. Wer bin ich schon? Man fühlt sich doch manchmal so klein wie Hutschnur. Und doch, es gibt so ein Lied, wie heißt das? Weltveränderer. Also, wir haben das oft auf den Einsätzen gesungen in Litauen. Wir sind Weltveränderer. In christlichen Kreisen ist das oft gesungen worden und wird vielleicht auch manchmal gesungen. Aber da ist noch eine Spannung. Manchmal so klein und doch, wir sind Salz und Licht der Welt. Ich erinnere mich auf einen Weihnachtsmarkt in Klinze. Wir kommen dahin. Zunächst kam ich alleine mit ein, zwei Leuten und ich hatte ein Kreuz mit. Und da stand schon die Bierbude, da wurde schon fröhlich gebechert. Und auf der anderen Seite von der Straße im Park habe ich einen Flock in den Boden gerammt und das Kreuz aufgerichtet. Und auf einmal war eine Stille. Keiner hat mehr getrunken, haben alle hingeguckt. Keiner hat mir ein Wort gesagt. Es war wie eine heilige Atmosphäre. Ich habe gar nichts gemacht, nur das Kreuz aufgestellt. Das hat eine Bedeutung. Ihr seid das Salz und das Licht der Welt, sagt Jesus. Es ist doch irre, dass Israel das erwählte Volk sein soll und Jerusalem der Mittelpunkt der Welt. Ist bekloppt. Dieser Zankapfel, dieser Streitpunkt. Die UNO beschäftigt sich mit keinem Land, so viel mit Israel. Diesem Flecken Erde nicht größer als, wahrscheinlich kleiner als Niedersachsen oder Schleswig-Holstein. Flächenmäßig. Da geht's ständig drum. Wie verrückt. Aber es ist der Mittelpunkt der Erde. Dort ist Jesus gewesen, dort ist er gestorben und dort wird er auch wiederkommen. Die Welt setzt auf globale Lösung, gewaltige Auftritte und so weiter und sucht den starken Führer, den starken Leiter. Führer darf man bei uns in Deutschland nicht sagen. Den starken Leiter. Ein amerikanischer Politiker sagte vor Jahrzehnten, gebt uns einen Mann, der die Welt regieren kann. Es ist egal, ob der gut oder böse ist. Hauptsache, er kriegt es auf die Reihe. Ja, das waren die originalen Worte. Gott, der lebendige Gott, setzt nicht auf globale Lösungen. Es waren die Hirten, denen Gott zuerst durch die Engel die Botschaft gab, der Messias ist geboren. Hirten. Unterste, wie Straßenreiniger. Unterste Berufs- und Gesellschaftsklasse. Es war eine Frau, die sieben Dämonen hatte, die als erste die Botschaft von der Auferstehung bekam. Jesus auferstanden. Eine Frau. Kein Theologe. Gott setzt nicht auf globale Lösungen, sondern auf Menschen, die ihm vertrauen, auf dich und mich und auf Gemeinde Lauenburg. Karfreitag bedeutet, halte, was du hast, dass niemand deine Krone nehme. Karfreitag, Jesus war beharrlich. Er hat ausgehalten, hat überwunden und festgehalten gegen alle Widerstände. Und wir sind gerufen, es genauso zu tun. Wir gehen durch schwierige Zeiten. Und Jesus sagt, wer beharrt bis zum Ziel, der wird gerettet. Karfreitag ist der Ruf, auszuhalten und zu beharren am Wort Gottes. Es ist der Ruf, uns dem Wort anzupassen und nicht das Wort der Zeit und der Gesellschaft anzupassen, zu verändern oder zu verfälschen. Es uns auch nicht verfälschen zu lassen, Die Angriffe gegen Gottes Wort sind massiv. Ich habe hier und da schon mal erzählt, was läuft. Ich finde es erschreckend. Ich finde es eine Katastrophe, was theologisch läuft in unserem Land zum Teil. Halte dich fest, halte das Wort Gottes fest und halte dich fest am Wort Gottes. Auszubeharren, das halte ich mit auch eins der schwierigen Übungen, ist an der Liebe. An der Liebe zu beharren, denn die erkaltet. Die Liebe ist langmütig, freundlich, eifert nicht, treibt nicht Mutwillen, bläht sich nicht auf, ist nicht ungehörig, sucht nicht das Ihre, lässt sich nicht erbittern, rechnet Böses nicht zu. Sie freut sich nicht an Ungerechtigkeit, aber an Wahrheit, erträgt alles, glaubt, hofft und duldet alles. Das ist harte Nuss im täglichen Leben. Das ist eine Übung. Um das zu leben, muss ich mich ganz eng an Jesus halten. Ich krieg's sonst nicht hin. Ausharren bis zum Ziel in einer Zeit, wo die Liebe erkaltet, wo der Egoismus größer wird, wo der Satz, ich muss jetzt erstmal was für mich tun und dann, wenn ich mich selbst liebe, dann liebe ich andere. Ich sage immer wieder, ich habe noch keinen erlebt, der diesen Satz ausformuliert hat und gelebt hat, der liebevoller mit anderen wurde. Im Gegenteil, das ist ein Endlosfass, das endet nie. Wann hat man sich denn genug geliebt? Das schaffen wir gar nicht. Wir schaffen uns nicht zu lieben so, bis wir andere lieben können. Da brauchen wir die Liebe Jesu. Er alleine kann uns helfen, auch als Gemeinde. Auszuharren heißt auch am Gebet. Diese Liebe leben schaffe ich alleine nicht. Jesus hat das Kreuz nicht alleine geschafft. Er musste beten. Er musste im Gebet kämpfen und sagen, Vater, das ist schwer. Ist es nicht möglich, dass es einen anderen Weg gibt? Und aber nicht mein, sondern dein Wille. Und er hat im Gebet gesiegt und hat dann am Kreuz gesiegt. Die Forderungen Jesu an unseren Lebensstil laufen unseren natürlichen Empfindungen zuwider. Es geht gegen den Strich, das habe ich bei Bonhoeffer gelesen. Es ist leichter, sich vor den Fernseher zu setzen, Fußball zu gucken, einen Film oder die neuesten Nachrichten, als sich hinzusetzen und die Bibel zu lesen und zu beten. Schon mal erlebt? Ich kenne das gut. Ich meine, wir haben keinen Fernseher, wir haben ja Internet und Smartphone geht das ja auch. Aber ich merke, was das für ein Kampf ist. Und das erzähle ich hier nicht so als theologische Spitzfindigkeit, sondern auszuharren am Wort und Gebet, das ist existenziell. Und wir sind in einer Gesellschaft, die uns ja beschäftigt. Du kriegst ja alles gezeigt, was du noch alles so erleben kannst. Auszuharren auch an der Hoffnung des ewigen Lebens. Wir müssen nicht alles erleben und erlebt haben, was das Leben zu bieten hat. Wir dürfen dankbar sein für das, was wir erleben können und wissen, das Beste kommt noch. Ansonsten ist man gejagt von Wünschen und Erwartungen. Ich kann euch sagen, wenn ich höre, was andere alles tun und können, auch manchmal Christen, gut betucht, viel Geld und alles, was sie so erleben können, da ordern, nagt's schon mal. Dann nagt's schon mal. Dieses Wissen um die Ewigkeit hilft, fokussiert zu bleiben. Am Montagmorgen stand ich auf und mir gingen die Gedanken durch den Kopf, lohnt sich eigentlich oder hat sich dieser ganze Einsatz für Jesus gelohnt? Diese 40 und mehr Jahre. Lohnt sich das? Lohnt sich der Einsatz hier in Lauenburg? Hat sich's gelohnt? Ehrlich? Wirklich? Kluge Antwort. Aber es war ja, die Frage kam ja aus dem Gefühl, das hat sich doch gar nicht gelohnt. Wo ist denn die viele Frucht? Wo ist denn das, was ich, mal ehrlich, und als ich montags morgens darüber nachdachte, wurden mir auf einmal diese Worte gezeigt. Ich sah auf einmal Jesus am Kreuz, es ist vollbracht. Und ich wusste in dem Moment, wenn einer hätte sagen können, das hat sich nicht gelohnt, ist doch alles daneben gegangen, dann Jesus am Kreuz. Ja, hätte doch sagen können, Er war verlassen, er war verspottet, er war verkannt, er wurde schuldig gesprochen als einzig Unschuldiger von Schuldigen, von denen, denen er das Leben gegeben hat. Ich meine, das ist so Absurditätstheater, diese ganze Geschichte, das ist so verrückt. Wenn einer hätte sagen können, rein menschlich gesehen, das hat auch keinen Sinn gehabt, dann er. Es war der Glaube, es war der Wissen, ich, dass er Gottes Sohn ist, dass er vom Vater geliebt ist, dass er dieses Opfer bringen muss. Der Glaube war das. Es ist vollbracht. Und in dem Moment am Montagmorgen wusste ich auch, ich sehe das jetzt nicht. Gefühlt denke ich, naja, hat doch nicht so viel gebracht insgesamt. Aber als wenn Gott sagt, du gib nicht auf. Ergebnis ja noch nicht. Mal gucken. Und das Letzte, und damit will ich abschließen, beharren bis zum Ziel, aktiv festhalten am Missionsauftrag. Ich kann mir folgende Worte für uns als Gemeinde hier vorstellen. Gemeinde Lauenburg von Jesus. Dein Einsatz war und ist nicht umsonst. Sei nicht entmutigt, sondern setz dich neu ein mit und für mich. Vollbringe, wozu ich gesetzt habe, als ein Licht und Salz in Lauenburg. Tu das, was du tun kannst und such mich dabei. Das ist ein Arbeitsauftrag. Das ist ein Arbeitsauftrag. Mach was. Mach was. Oh, ich bin schon zu alt. Nee, sagt Jesus, zählt nicht. Zählt nicht. Dann kannst du wenigstens beten. Glaubensvoll beten, zuversichtlich beten. Also, das ist ein. Und ich glaube, der Auftrag, das ist es, wozu wir gerufen sind. In Celle haben sie jetzt in der Briefkastenaktion Die Bruderhand eine Broschüre verteilt. Fantastisch. Tausende, Zehntausende. Der Kai Hewiger, ein Regionalleiter aus Mecklenburg-Vorpommern, der hat mit seiner Familie, Gemeinde und einer Einsatzgruppe von Lilienthal 12.000 Schriften verteilt in Haushalte in Schwerin und gehen auf die Straße und verkündigen dort Jesus. Hat er Bilder gezeigt, jetzt zu Ostern. Also es ist möglich, etwas zu tun. Das ist ein aktiver Auftrag. Das bedeutet Karfreitag für uns. Beharre an meinem Wort, im Gebet, in der Liebe, in der Beziehung zu mir. Und beharre in diesem Auftrag, Menschen für Jesus zu erreichen. Amen. Ich möchte beten. Herr Jesus Christus, danke für das, was du am Kreuz getan hast. Herr, du hast gesiegt. Du hast gesagt, es ist vollbracht. Herr, man zittert schon bei dem Gedanken, sich vorzustellen, da hätte irgendwas schief gehen können, aber es ist nicht schief gegangen. Und wie sehr bist du versucht worden, angegriffen. Herr, wir begreifen es nicht. Kein Mensch konnte das tun, aber du konntest das tun. Gott und Mensch in einer Person. Danke, dass wir dir so wichtig sind. Danke, dass du gekommen bist und dass du dieses Buch mit den 7 Siegeln geöffnet hast und öffnen darfst und unsere Menschheitsgeschichte und auch unsere persönliche Geschichte weitergeht, weil du uns vergeben kannst, weil du die Schuld beglichen hast und weil du darüber hinaus uns auch ewiges und neues Leben gegeben hast. Lass uns das begreifen, Herr. Ich bitte, dass das unser Herz berührt, Herr. Ich bitte, dass das unser Herz bewegt und dass es uns auch beweglich macht, uns aufzumachen, aktiv zu sein, zu beten und zu schauen, wo jeder von uns, wir uns einsetzen können, auch als, wo man sich als Gemeinde einsetzen kann, Herr, um Menschen zu erreichen, die dich noch nicht kennen. Denn es ist immer noch Gnadenzeit. Und du hast am Kreuz für alle Menschen bezahlt. Und Herr, so wollen wir auch für Lauenburg bitten und für die Region hier und auch für unser Land, Herr. Danke für jede Gemeinde, danke für jeden, der sich dir anvertraut hat. Aber Herr, wir denken auch an die Menschen, die es noch nicht getan haben, die dich noch nicht kennen. Und da sind auch viele, die dich ablehnen, die spotten, genauso wie damals auch. Aber Herr, wir wollen für die Menschen hier und auch in unserem Land bitten, lass noch viele dich erkennen in dieser Zeit. Und gib du uns als Christen und Gemeinden Gnade, aktiv zu sein und die Zeit, die du uns schenkst, Herr, zu nutzen, um die Botschaft weiterzugeben. Amen.